Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Podcast Lippe, dem Talk. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, eine Gästin, sagt man das jetzt inzwischen so? Ich glaube schon. Und wir sprechen heute so ein bisschen über Leitlinien, Kassenleistungen, Vergütungen. Wir gucken uns das so ein bisschen kritisch an, denn ich habe mir schon lange die Frage gestellt, haben wir eigentlich gerade wirklich eine bessere Versorgung geschaffen oder nur den Anspruch, der in der Realität schwer einzulösen ist. Und da habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar die liebe Johanna, die Frau Dr. Schreiber. Und ich würde einfach mal sagen, stell dich doch gerne einmal vor. Ich freue mich, dass du da bist und bin gespannt, ob du so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kannst.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, Tina, dass wir hier heute sprechen können. Ja, ich bin Dr. Hanna Schreiber, ich bin plastische Chirurgin, ich bin Lipödem-Chirurgin seit dem Jahr 2018. Also ich habe da schon ein bisschen Erfahrung sammeln können zu dem Thema, was es bedeutet, auf der chirurgischen Seite zu sein. Und selbstverständlich kommt mit dieser chirurgischen Behandlung kommen auch sehr viele Fragen rund um das Thema, wie ist es überhaupt machbar, dass man wirklich bestmögliche chirurgische Versorgung macht für den Patienten, weil natürlich 2018 auch schon alles im Privaten begonnen hat und wir immer schon, ich sag wir, weil ich habe damals bei Medplast gearbeitet, ich glaube, es ist auch eine bekannte Lipödem-Klinik, die wirklich auch sehr viel Wert darauf legt, bestmögliche Qualität zu anzubieten für die Patienten. Und das ist eben, weil gerade wenn es um das Thema Vergütung geht, also der Anspruch, wir haben uns immer Gedanken gemacht, wo geht die Reise hin? Was braucht der Lipödem-Patient, die Patientin wirklich und wie kann man dieser Krankheit irgendwie begegnen? Weil wir haben ja nicht viel so im Moment an Pfeilen im Köcher, aber eben, wenn wir es jetzt von der chirurgischen Seite sehen, dann kann ich gerne meine Erfahrung, meine Einschätzung heute mit dir da teilen.
Sehr cool. Wie ist es denn? Du bist ja privat, du bist eine Privatärztin, eine Privatklinik. Wie geht's dir damit, dass die Voraussetzungen für die Operationen natürlich auch eine gewisse Voraussetzung da, dass man überhaupt operieren kann? Und ist es für dich so ein bisschen ein Durchbruch, dass für die Betroffene da mehr oder weniger diese Voraussetzungen stehen? Oder sagst du, naja, eigentlich braucht es das gar nicht so richtig?
Auf jeden Fall ist es ein Durchbruch. Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Errungenschaft. Und was mich eben begleitet seit jetzt 8, 9 Jahren ist, dass das Verständnis für diese Krankheit immer noch extrem fehlt. Und man sagt ja auch, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich sehe das so. Ich sehe, dass es jetzt endlich wieder Aufmerksamkeit für das Thema gibt und dass es ja, dass da etwas passiert und dass Menschen sich Gedanken machen und dass die Krankheit als solche anerkannt und ernst genommen wird. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, was da gerade passiert ist. Und wie gesagt, vielleicht ist es ein erster Schritt, vielleicht sind es kleine Schritte, aber es geht schon mal in die richtige Richtung.
So, wenn ich jetzt richtig informiert bin, korrigiere mich gerne, wenn du dich da besser auskennst, aber ich habe irgendwo gelesen, diese SK2-Leitlinie spricht ja davon, dass bei beiden Beinen 1 bis 4 Sitzungen quasi empfohlen werden. Warum und wann ist diese Sitzungszahl medizinisch aus deiner Sicht relevant?
Also ich mache ja auch mit meinen Patienten immer einen Plan. Also es muss ja irgendwie ein Konzept geben und irgendjemand hat sich hingesetzt und hat sich überlegt, das wäre ein gutes Konzept, ne? Weil was wir halt tatsächlich haben, ist, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Lipödem-Patientinnen und unterschiedliche Herangehensweisen. Und auch wenn ich selbst quasi so für mich einen Standard habe oder wenn vieles oft möglich ist, muss man dann doch auch variieren. Man muss halt mit dem Patienten einen individuellen Plan erstellen. Entschuldigung, ich sage auch Patienten, wenn ich Patientinnen meine. Also die Patientin wird individuell von mir gesehen. Und mit ihr mache ich einen Plan. Und ich glaube, das hat man auch versucht, in der Leitlinie mit 1 bis 4 irgendwie abzubilden. Weil es ist schwierig, eine ganz klare Kategorie hinzustellen und ein ganz klares Setting, weil man eben bei jeder Patientin extra nochmal schauen muss, was sie braucht. Deswegen, ja, 1 bis 4 klingt schwammig, aber irgendwie wollte man halt auch nicht 8 bis 12 schreiben oder nur 1. Ne? So klingt das für mich.
Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, die eine hat ja mehr Ausprägungen, was das Lipödem angeht, die andere weniger. Ne? Bei der einen reicht vielleicht wirklich nur ein, zwei OPs, die andere braucht vier, fünf, sechs. Ne? Man weiß es im Voraus immer nicht. Deswegen finde ich das gut, dass du die Frauen auch wirklich individuell anschaust und das dann auch besprichst, was ist realistisch vor allem auch. Ne? Wie bewertest du die neuen ambulanten EBM-Vergütungen aus der ärztlichen Sicht? Kann man mit diesen Honoraren eine hochwertige, sichere und leitliniengerechte Liposuktion überhaupt wirtschaftlich anbieten?
Fairerweise muss man da gleich sagen, sehr schwer. Ne? Also wir wissen ja, wir haben verschiedenste Kostenpunkte und wenn wir hochvolumig absaugen wollen, wenn wir in Vollnarkose absaugen wollen, wenn die Patientinnen über Nacht bleiben sollen, weil wir eben genau dieses Prozedere angeboten haben, dann ist eben, wenn wir jetzt sprechen über eine ambulante Vergütung und wir kennen ja die Zahlen und wir wissen ja, dass das nicht dem entspricht, was die meisten Patientinnen brauchen, dann leider nicht. Das muss man fairerweise jetzt schon mal so sagen. Trotzdem, ja, ist es ein Versuch, schon mal etwas abzubilden und schon mal etwas zu ermöglichen.
Ja.
Es ist nur, es ist schwer.
Ich
Ja.
glaube auch, also ich glaube auch, dass da einfach auch so ein bisschen die Gefahr besteht, dass die Ärztinnen und Ärzte unter diesem wirtschaftlichen Druck natürlich dann auch anfangen, kürzere OPs zu planen, logischerweise kleinere Areale nur noch abgesaugt werden können, vielleicht auch mehrere Einzelsitzungen planen müssen. Und ich denke, es ist uns beiden klar, was das auch für Betroffene bedeutet, wenn statt 2 bis 4 Sitzungen plötzlich 6 bis 8 Sitzungen notwendig werden würde. Wenn man das natürlich immer unter Vollnarkose auch macht, was ja bei vielen auch so ist, ne? Ich glaube, du operierst auch in Vollnarkose. Wo siehst du da den Mehrwert, beziehungsweise was denkst du darüber? Ich finde das schon ein bisschen crazy, oder?
Also ich plane so wenig Eingriffe wie möglich. Jeder Eingriff hat Risiken. Wir klären ja bei jeder Operation nochmal neu über diese Risiken auf. Und jede Patientin stimmt bei jedem Eingriff noch einmal zu. Wenn man sich diese 6 Seiten da durchliest, die so eine Aufklärung beinhaltet, da manche Patienten dann sagen, ich will das gar nicht sehen. Aber es ist halt, ja, es ist ernst. Es ist eine Operation. Und wir müssen uns dessen auch bewusst werden, dass die Patientinnen am besten aufgehoben sind, Entschuldigung, meiner Meinung nach, je weniger Eingriffe sie haben. Für mich ist das ja kein Business, sondern für mich ist das mein Beruf, meine Berufung. Ich muss das Bestmögliche für die Patientin machen und eben dann machen können. Und das, wenn es jetzt um die Vergütung geht, es geht ums Geld, ne? Dann wissen wir, so wie du sagst, wenn die Zeit kürzer wird, wenn der Eingriff kürzer wird, werden das mehr Eingriffe oder wir haben sogar die Gefahr, dass etwas übrig bleibt an diesem Gewebe. Und wir müssen ja die Liposuktion so durchführen, dass wirklich nur eine ganz dünne Schicht übrig bleibt, die der Körper braucht, die Patientin braucht, aber die nicht mehr so reagieren kann, wie das Lipödem Gewebe das schon vorher eben gemacht hat, weil dadurch ist es ja zu den Problemen gekommen. Und da müssen wir schauen, dass eben, wie gesagt, eigentlich eine geringe Anzahl mit viel Volumen und einer relativ großen Fläche das bestmögliche Setting ist für die Patientin.
Ja. Kannst du so ein bisschen was dazu sagen? Weißt du so ungefähr, ne? Ich meine, aus deinem Klinikalltag weißt du es bestimmt, aber weißt du vielleicht auch von anderen Ärztinnen und Ärzten, was da für tatsächliche Kosten entstehen bei so einer Liposuktion? Ich meine, klar, es ist die OP-Zeit, es ist aber natürlich auch Personal. Man braucht vielleicht einen OP-Saal, den man anmietet, wenn man keinen eigenen hat. Dann Anästhesie, ne? Material, Nachsorge. Das wäre bestimmt auch mal extrem interessant, was da wirklich realistisch für Kosten entstehen, damit vielleicht auch andere sich so ein bisschen da hineinversetzen können, dass das mit den aktuellen Geschichten nicht so wirklich hinkommt, ne?
Ja, also wir können ja mal von 2 groben Settings ausgehen. Das eine Setting ist, so wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt quasi den Arzt und die Klinik und andere Punkte getrennt voneinander sieht, oder man hat auch das Setting, wo alles unter einem Dach ist. Wir gehen jetzt nur aus von reinen bestmöglichen Lipödem-Settings, ne? Dann gibt es natürlich, wenn man es aufschlüsselt, gibt es die Kostenpunkte. dass man Anästhesie extra hat, OP-Raum extra hat. Klinik heißt auch das Personal in der Klinik mit der Übernachtung, mit der Verpflegung, Medikamente, dann denn natürlich den Chirurgen, die Chirurgin extra, das sind extra Punkte. Und wenn man alle zusammenfasst unter ein Dach, wie die größeren Kliniken das ja anbieten und jetzt zum Beispiel das alles zusammengehört und quasi aus einem Guss kommt, dann kann man natürlich auch, jetzt brutal gesagt, ne, das ein bisschen optimieren von den Kosten, weil alles in einem Fluss ist. Und wenn das dann auch immer in einem durchläuft, dann kann das auch natürlich das Gesamtpaket auch wahrscheinlich wieder ein bisschen günstiger werden. Es ändert aber nichts daran, dass wir eben einen Anästhesisten brauchen oder mehrere Anästhesisten, Nachtschwestern, Essen, also hochwertiges Essen. Patienten müssen gut versorgt sein, die bestmöglichen, ja, Bedingungen im OP. OP-Räume sind nicht einfach nur Räume, sondern das sind Räume, die müssen unter bestimmten Gesichtspunkten schon gebaut werden. Das hängt mit Unterdruck, Raumluft, Sterilität und all diesen Dingen zusammen. Das ist, also so wie wir es in Deutschland haben, absolutes High-End. Und das ist auch das, was die Lipödem-Patientin braucht. Ja, auf jeden Fall, damit man bestmöglich arbeiten kann. Und da setzen sich diese ganzen Kostenpunkte zusammen. Ich habe ja nicht Wirtschaft studiert, sondern Medizin, aber ich verstehe trotzdem, wie das quasi sich zu einer gewissen Summe steigert. Und das ist halt auch das, was notwendig ist, um die Patienten bestmöglich zu versorgen. Ich hatte letztens die Nachricht von einer verzweifelten Patientin erreicht. Sie hat gesagt, sie war gerade irgendwo und sie hat das gemacht und hat sich quasi entschuldigt, weil es hat irgendwie nur, was weiß ich, da 1.500 € gekostet, aber dafür hat er auch nur ein bisschen irgendwie irgendwo gesaugt. Und das ist für mich halt persönlich der Horror, weil dann stelle ich mir auch schon den Raum so vor, wo das stattfindet. Für mich ist, also das, mit wem man arbeitet und wie die Bedingungen sind, das ist alles total essentiell. Es ist nicht nur der Chirurg, die Chirurgin, es ist auf jeden Fall das ganze Setting und die Patientinnen haben auch nur das ganze komplette Setting verdient.
Ja,
Also
kannst
das Hochprofessionelle.
Kannst du so ein bisschen irgendwie eine Zahl mal nennen, was du so für eine Liposuktion ungefähr nur im Schnitt, was da für Kosten entstehen und wie lange du da im Schnitt dran bist an einer Patientin?
Ja, also ich versuche, wenn wir jetzt von der Aufteilung quasi, wie der Körper betroffen ist, das so einzuteilen, dass ich eben, wie ich schon gesagt habe, maximal sauge. Das sind zwischen, ja, so maximal 10% vom Körpergewicht in Milliliter Fett. Das muss man, das Fett ist nicht, also ja, das Fett ist ja nicht das Ganze, was man absaugt. Man saugt ja auch, also ich arbeite mit Wasser auf Wasser. Und dann versuche ich eben, kommen wir zur Fläche, so leite ich das nämlich her, ungefähr zwischen 20 und maximal 25% der Fläche zu bleiben. Und das sollte in einer Zeit zwischen 2 und 3 Stunden möglich sein. Wenn wir das jetzt also ich mache eine Rechnung nach GOE, wenn wir das jetzt, also ich hoffe, es machen alle eine Rechnung nach GOE, dann schlüsselt sich das so auf, dass man dann ungefähr, ja, je nachdem, wie lang jetzt die Dauer ist, dass man, sagen wir, zwischen 6.500 und 8.500 Gesamtkosten hat, die dann eben beinhalten mein ärztliches Honorar, die Klinikkosten, die Anästhesiekosten, die Übernachtungskosten, also die OP-Raummiete und dann eben auch Medikamente, Verpflegung. Das schlüsselt sich dann aber individuell noch einmal ganz detailliert auf, weil, wie gesagt, die Klinik eine eigene Rechnung stellt und die Anästhesie eine eigene Rechnung stellt, wenn man das so macht, wie ich das mache. Ich glaube, bei den großen Kliniken ist es sehr zusammengefasst und
Ich
da
glaube, das macht inzwischen auch jeder selber. Und ich finde es auch gar nicht, also ich finde es
ja.
total legitim und ich finde es auch überhaupt nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du versuchst dich gerade so recht zu fertigen. Ich möchte dich da ein bisschen in Schutz nehmen, weil musst du gar nicht. Ich glaube, der Betrag ist so Standard inzwischen. Und ich möchte einfach auch gar nicht, dass jetzt irgendwie ein Vergleich entsteht oder sonst irgendwie was. Letzten Endes, so sehe ich das, um einfach meinen Senf da noch dazu zu geben.
Ja.
Ich finde es einfach wichtig, dass man offen und ehrlich über die Preise spricht, dass wenn man sich wo erkundigt, dass einem auch erklärt wird, warum entsteht dieser Preis. Du hast ganz viele Sachen genannt, die mir persönlich als Patientin unfassbar wichtig wären und oder sind und die ich definitiv auch bezahlen würde, ja, wenn mir das mit der Liposuktion wichtig ist, weil ich einfach möchte, dass natürlich bei mir alles gut läuft, dass ich gut versorgt werde, dass ich eine gute Verpflegung habe, dass ich jemand habe, vor allem auch, dem ich vertrauen kann, der die Ahnung und die Routine auch schon ein Stück weit in den OPs hat. Und dafür ist es vollkommen legitim. Also ich wollte jetzt gar nicht, dass da irgendwie ein Preiskampf oder ein Rechtfertigungsthema hier entsteht, aber ich finde es schön, einfach mal für die Patienten so zu wissen, wo sind wir aktuell von der Hausnummer her? Und ich meine, ganz ehrlich, es ist ja auch so, wenn jetzt die Kassen übernommen, die OPs übernommen werden von den Kassen, es ist ja inzwischen eh so, dass viele dann sagen, oh Gott, für das bisschen, was ich da kriege, operiere ich nicht auf Kasse, ne? Das wäre ja theoretisch für die Privatleister, und in deinem Fall auch für dich, ne, wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit ein Pluspunkt zu sagen, hey, wenn die Kasse dich nicht operiert oder die Wartezeiten zu lange sind, dann komm doch zu mir. Ist das für dich tatsächlich ein Pluspunkt oder sagst du, oh, das mit der Kasse ist jetzt so ein bisschen Konkurrenz, jetzt rennen alle und lassen sich über Kassenärzte operieren? Wie siehst du das?
Nein, überhaupt nicht. Ich sehe es gar nicht als Konkurrenz, sondern ich sehe es ganz dringend notwendig, dass was passiert. Ich sehe es ganz dringend notwendig, dass es anerkannt wird. Und ich habe auch noch die Hoffnung, dass es besser, noch besser wird, ehrlich gesagt. Und ich sehe mich eher so als, ja, als Wegweiser. Das gibt mich schon und ich mache das schon so. Und das ist das, was es braucht. Und ich habe über 1000 OPs gemacht. Das heißt, man kann schon. Also jetzt nicht nur ich, sondern es gibt ja noch Leute, die das auch schon eine Zeit lang machen. Ne? Man könnte ja sich daran auch orientieren und sagen, ah, das sind die erfahrenen Ärzte, das braucht's und das ist wichtig, ne? Weil wir haben jetzt einmal diese Erfahrung und viel mehr haben wir ja nicht in der Forschung. Es wird so intensiv und auch gut geforscht und es geht auch was weiter, aber wir haben noch nichts. Wir können es noch nicht irgendwie festmachen. Das heißt, wir haben jetzt diesen chirurgischen Eingriff. Und wir haben jetzt den Ansatz einer Hilfe. Und ich glaube, wenn das zusammenfließt, ich glaube, dass das die Zukunft sein kann für eine gute Behandlung, ist, dass diese Erfahrungswerte der erfahrenen und Chirurginnen zusammen mit diesen Kostenübernahmen, dass daraus noch was Gutes entsteht. Ich möchte nicht, dass eine Patientin zu mir kommt, weil sie so verzweifelt ist und nur noch aus Verzweiflung zu mir kommt und sagt, jetzt zahle ich das halt selber. Ich weiß, wie schwer das für die Patientinnen ist. Ich weiß, was es für sie bedeutet. Und ich habe mit meinen Patientinnen auch ein sehr, ja, nahe Verhältnis, weil ich sehe, wie es ihnen geht. Insgesamt, für mich ist das nicht nur eine Operation oder sind ja auch mehrere Operationen. Man ist ja über einen längeren Zeitraum auch verbunden, sondern ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe ja viele Patienten aus dem Ausland und die kommen alle auf privater Basis und deswegen, ich glaube, also ich sehe das nicht als ja, jetzt müssen die zu mir kommen, weil es eh so lange dauert. Ganz im Gegenteil, alles, was jetzt verlangt wird, um zur Operation zu kommen, macht auch Sinn. Also dieses konservative Ausprobieren, dieses konservative Vorbereiten ist total essentiell auch für eine gute Liposuktion.
Das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Zum einen, welche Rolle spielt eben die konservative Therapie? Die soll ja immer noch über 6 Monate quasi als Voraussetzung bestehen bleiben. Ist es sinnvoll? Ist es bürokratisch sinnvoll? Und auch, was spielt diese Qualitätssicherung des GBA? Wie hoch oder wie siehst du das? Ist es in der Praxis gut umsetzbar?
Ja, es ist halt so, natürlich müssen jetzt die Patientinnen durch Nadelöhre, ne? Also auf der anderen Seite ist es halt, wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich gut, konservative Maßnahmen zu ergreifen und mal zu schauen, was macht mein Körper damit? Wie geht es mir mit einer Kompressionshose? Wie fühlt sich Lymphdrainage an? Ist das das Richtige für mich? Weil nicht jeder hat so einen hohen Ödemanteil und nicht jeder, tut mir leid, das sozusagen, hat den gleichen Physiotherapeuten. Ne? Das wird man auch unterschiedlich behandelt.
Sicher, ja.
Man muss Sachen ausprobieren, die wirklich für den Jetzt- und Ist-Zustand entscheidend sind und die dann eben auch für die Liposuktion vorbereiten. Und ich denke, 6 Monate ist ein guter Zeitraum, weil auch dieser Prozess dann in die Operationsschritte hineinzugehen, das ist auch gut, wenn der vorbereitet ist. Auch mental, finanziell sowieso, aber auch in dem Setting, zu Hause, mit dem Job. Ich habe so viele Patientinnen, die lassen sich in ihren wenigen Urlaubswochen operieren, weil sie im Job nicht ausfallen wollen, weil sie sich noch immer nicht bewusst sind und auch gar nicht sagen wollen, dass sie einen Anspruch haben auf ihre Genesungszeit während ihrer Arbeitszeit. Das ist auch ganz schön schwierig zu sehen, wie meine Patientinnen da teilweise so strugglen und ja, und wie gesagt, ihren Weihnachtsurlaub zum Regenerieren aufgeben, ja.
Ich glaube, es ist für viele auch einfach immer noch ein Thema, was sehr schambehaftet ist, ne? Wenn jetzt jemand wirklich irgendwas hat, was man sieht, wo man sagt, ja Mensch, warum lässt es denn nicht operieren, ne? Dann ist es immer irgendwie so selbstverständlich. Wenn es aber was ist, was quasi unter Klamotten, in dem Fall vielleicht unter der Kompression auch versteckt wird, ne? Also ich kriege das ja auch ganz oft gesagt, boah, Tina, warum trägst du denn noch Kompression? Du siehst doch so toll aus, ne? Wo ich immer denke, ja, ihr wollt nicht wissen, wie es unangezogen ausschaut, ne? Also es sind einfach Dinge, für die man immer noch sehr, ja, sich sehr unwohl fühlt. Nach wie vor, auch nach den Liposuktionen, ist es bei mir tatsächlich so. Es hat sich da nicht groß was geändert. Ich bin inzwischen fein mit mir und meinem Körper. Ich werde auch nicht jünger und irgendwie, je älter ich werde, desto lockerer gehe ich auch mit dem Thema Haut und Dellen und Wellen um. Aber darum geht es ja auch gar nicht nur. Aber ich glaube, es ist für viele wirklich so ein Thema, wo man nicht gern drüber spricht und vielleicht auch nicht gerade gern an die große Glocke hängt auf der Arbeit. Auch aus Sorge vielleicht, dass der Arbeitgeber dann sagt oder Kollegen sagen, ja, die lässt sich ja nur irgendwie, ne, Schönheitsoperation, nimm doch mal ab, ne, so die typischen, die Klassiker, die wir als Lippe den Betroffenen immer wieder zu hören bekommen, die bleiben ja nicht aus und jemand, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, der hat da Angst davor. Also ich kann es nur aus meiner Sicht so sagen, vielleicht hat dir das auch schon die eine oder andere Patientin so mitgeteilt, aber ich aus meiner Sicht war auch immer so, dass ich das nie an die große Glocke gehängt habe und auch versucht habe, solchen Gesprächen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Inzwischen rede ich offen und ehrlich darüber, weil es wichtig ist, weil es einfach wichtig ist, auch in die Aufklärung zu gehen. Aber das war eben auch nicht immer so. Und als ich damals noch 110 Kilo hatte, ne, bevor ich überhaupt in die Liposuktion gestartet bin, das muss man auch dazu sagen, habe ich kein Selbstbewusstsein gehabt. Und ich finde, nicht nur das Thema Kompression oder allgemein das Thema konservative Therapie, da gehört auch die Ernährung, da gehört die Bewegung dazu, da gehört die Lymphdrainage, die Kompression und natürlich auch Mindset und Co. dazu, Hautpflege, ne? Das sind ganz, ganz viele Dinge. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das vor der Liposuktion safe sein muss. Die Basis muss stehen und ich denke, das wirst du bestätigen können. Diejenigen, die schon mal mit einer guten Basis, mit einer guten Vorbereitung kommen, die werden wahrscheinlich auch die besten oder bessere Ergebnisse haben nach einer Liposuktion. Oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass du jetzt auch alles gleich einmal aufgezählt hast, weil es gibt wirklich viel, ja, es gibt
Ja,
wirklich viel zu tun. Und ich meine, ich muss jetzt auch
definitiv.
mal sagen, weil es mich auch emotional trifft, auch ich, und ich habe jetzt kein Lipödem, auch ich werde ununterbrochen damit konfrontiert, dass meine Patientinnen doch mal abnehmen sollen. Und ich kann immer wieder dagegen halten. Ich sage immer wieder das Gleiche. Ich bleibe da auch cool. Aber es nimmt mich auch mit. Und es gibt fast, also ich würde sagen, 9 von 10 Beratungen, da fließen auch mal Tränen. Und das nimmt mich auch mit, weil auch endlich mal die Patientin sagen kann, es war kein leichter Weg bis hierher. Und ich sehe mich halt auch mittlerweile so ein bisschen als ein Advokat, ein bisschen so ein Anwalt, ein bisschen so ein Botschafter, um immer wieder den Leuten zu sagen, ja, das ist deine Meinung dazu. Und das ist auch ganz cool, weil das hat uns ja. Die ganzen GLP-1s haben uns das gebracht, Ozempic und Co. Es ist ein Beweis dafür, natürlich kann man etwas abnehmen, natürlich kann man Sport machen und natürlich ist das eben auch wichtig. Das machen meine Patientinnen alle für die OP. Aber es geht nur bis zu einem gewissen Punkt und wir müssen endlich anfangen zu akzeptieren, dass solange wir nichts anderes haben, es nur bis zu diesem Punkt geht und dann geht es nicht mehr weiter, außer mit der Liposuktion. Und deswegen sehe ich es als kombiniertes Setting und eben jetzt kommt diese Liposuktion und dann ist eben diese Basis, dieses Aufgebaute von der Hautpflege und diese Akzeptanz des Ganzen, das muss auch weiterlaufen. Die Patientin ist dann nach den Operationen in der Lage, das selbst zu erhalten und das muss sie auch. Genauso wie jeder andere Mensch. Jeder andere Mensch ist auch dafür verantwortlich, sich gesund zu ernähren und sich zu bewegen, wenn er seinen Körper bestmöglich erhalten will. Und also so sehe ich das. Und ich sehe eben dieses punktuelle Mithelfen im Puzzle mit den Liposuktionen Im ganz großen Bild sehe ich jetzt von chirurgischer Seite aus möglich so, dass man eben diese kleinen Punkte da einbringt, aber im Prinzip ist es ein großes Gesamtwerk. Und deswegen gehören diese ganzen Vorbereitungen und Nachbereitungen ganz essentiell dazu.
Ja, bin ich voll deiner Meinung. Und ja, es gibt natürlich immer wieder Frauen, die sind übergewichtig, die wissen das auch. Manche sind einfach so sehr eingeschränkt, dass ihnen erstmal vielleicht die eine oder andere Liposuktion eine Erleichterung schafft. Ich kann nur von meiner Seite auch sagen, ich hätte mich damals mit den 110 Kilo und auch mit 100 Kilo und auch nicht mit 90 Kilo nicht operieren lassen, weil ich einfach von mir aus selber wusste, hey, das ist Übergewicht. Das habe ich mir angefressen auf gut Deutsch, ne? Ich hatte emotionales Essen, ich habe eine Essstörung gehabt, ich habe viele Dinge im Voraus erstmal klären müssen, um dann zu sagen, jetzt bin ich von der Basis her aufgestellt. Jetzt habe ich mein Essen im Griff, ich habe mein Gewicht abgenommen, das, was weggeht, ne? Wir sprechen nicht vom Lipödem-Fett, wir sprechen wirklich von dem gesunden Übergewicht, das weg kann, das abgenommen werden kann. Du hast gerade die Abnehmspritzen angesprochen, die zeigen es ja auch immer wieder. Ich habe viele Frauen, die auch nach einer bariatrischen OP zu mir kommen, die auch abnehmen konnten, die weiter dran arbeiten wollen und ganz, ganz krass im Moment auch, dadurch, dass ja viele Frauen auch schon die Liposuktion durchlaufen haben. Ich habe im Moment sehr viele auch operierte Frauen, die eben nicht so wie du gesagt hast, nach den Operationen müssen sie weiter dranbleiben, die das nicht geschafft haben, weil, und das ist meine Vermutung, und das bestätigen mir die, die bei mir im Coaching sind zumindest, weil vorher die Basis nicht da war. Die haben viel zu schnell entschieden, ich lasse mich operieren, danach ist alles fein, weil. Und das ist auch immer wieder was, was ich höre, was ich lese, was ich gesagt bekomme. Es viele Ärzte gibt, die nicht so offen und ehrlich wie du sagen, pass auf, das ist nicht die Heilung, das ist nicht die Lösung, sondern du musst vorher gucken, du musst währenddessen gucken und du musst dich auch nachher gut versorgen. Also nicht zu sagen, ich lasse mich operieren, danach ist die Welt heile und dann läuft alles von alleine. Das finde ich immer ganz, ganz schwierig dem Patienten gegenüber, denn ich kenne leider sehr viele und ich gehöre auch mit dazu, die nicht zufrieden sind nach der OP, die ja einfach klar, natürlich, viele Dinge haben sich verändert, aber ich würde es aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht mehr machen lassen. Und das muss man auch fairerweise immer dazu sagen, das ist eigene, das Selbstmanagement, egal vor, während, nach der OP, das ist die Basis. Das braucht es einfach. Und ich glaube, dann haben wir alle irgendwann eine Chance, ein gutes Leben mit der Krankheit zu führen. Sie ist chronisch, wir kriegen sie nicht weg. Und ich finde, das ist wichtig, immer wieder auch zu betonen, dass die OPs eine Erleichterung sein können, dass sie in vielen Fällen sicherlich Sinn machen, aber dass man sich nicht danach darauf ausruhen soll. Das ist mir unfassbar wichtig. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt, aber ich sehe das halt jeden Tag bei den Frauen, die zu mir kommen und sagen, Tina, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich so viel Geld für die Liposuktion gezahlt, mein Gewicht geht nicht runter, ich fühle mich sau unwohl und es sieht alles scheiße aus. Ne? Also am Aussehen kann man natürlich nicht viel ändern, wenn irgendwas schräg und schief abgesaugt wurde. Aber sie sind unterm Strich, also ich kann nur von den Frauen reden, die zu mir kommen, nicht zufrieden, sonst wären sie nicht bei mir.
Ja, Verstehe ich. Und es ist total wichtig, darüber zu sprechen. Es ist total wichtig zu sagen, was kommt denn raus? Was kann denn eigentlich so eine Liposuktion? Und das, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, zu dem, was jetzt gerade mit den Krankenkassen los ist, ne? Ich glaube, dass diese konservativen Maßnahmen und dass die vorher alle eingehalten werden müssen und auch, dass der BMI nicht über 35 und so weiter, diese ganzen Voraussetzungen dienen auch dazu, dass die Patientinnen so ein bisschen gefiltert werden zwischen, aus denen raus, wer braucht das jetzt wirklich, für wen ist das jetzt essentiell und hilfreich und wer würde was quasi das als Schnellschuss machen, weil jetzt zahlt es eh die Kasse, ne? So. Was auch ganz wichtig ist und was ich den Patientinnen immer vor der OP sage, ist, macht so viel Sport wie möglich. Gar nicht, um mir einen Gefallen zu tun. Gar nicht, um abzunehmen, wenn man was abnehmen kann, das bewegliche Fett, ja. Aber vor allem, um den Körper auch auf diesen Impact vorzubereiten. Die OP ist anstrengend. Entschuldigung. Und auch was danach ist. Dieses wieder reinzukommen in sein normales Leben und sich dann wieder zu bewegen. Und man wird auch so belohnt dafür, weil die Muskeln werden freigelegt. Aber natürlich ist da lose Haut. Natürlich ist das alles uneben, vor allem am Anfang. Das muss heilen. Und ich habe auch ganz, 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 ganz schlanke Patientinnen mit Lipödem, die sagen, 2, 3 Jahre später ist noch was besser geworden, ne? Weil sie extrem viel trainiert haben. Und das ist total interessant zu sehen, je mehr man sich damit beschäftigt, so wie du sagst, je mehr der Körper aufgebaut ist und je mehr vorbereitet ist, desto besser ist auch das Outcome nach diesem ja, Impact, wie ich das jetzt nenne, also wirklich diesen, was man dem Körper da so antut, weil man tut ihm ja auch was an.
Ja,
Es ist
klar.
keine ästhetische OP im Sinne von seitlich die Reiterhosen wegnehmen und dann schaut es besser aus. 360 Grad bedeutet, dass ich auch auf der ganzen Fläche die ganzen Aufhängefasern quasi berühre. Zerstöre klingt jetzt so wild, aber es kann auch immer was zerstört werden und dann schaut es anders aus, ne? Und oft kommen die Patienten und legen dann die Hand so an den Oberschenkel und ziehen sie ihn so ein bisschen nach oben. Natürlich kann man mit einer Straffung noch einmal was glatter machen, aber es ist eine wilde OP im Sinne von dem, was man dem Körper antut.
Ja, ich finde es total gut, dass du sagst wild, weil ja, es sieht ja auch manchmal wild
Entschuldigung,
aus, ne? Man stochert da
ja.
so
Bisschen
rum.
Jugendsprache, aber ich meine, aber so ist es auch. Und ich meine,
Ja.
ich mache das ganz vorsichtig. Ich mache das wirklich, also ich weiß auch nicht, warum man im Fernsehen immer so schreckliche Sachen sieht, weil ich mache das wirklich sanft. Und ich gebe mir wirklich von ganzem Herzen jeder OP 100% oder mehr Mühe, dass das was wird. Und ich weiß, wir dürfen nie über Ästhetik sprechen, aber natürlich, ich bin selbst eine Frau, ich habe ein Gefühl für meine Patienten und ich versuche es auch immer, sorry, jetzt sage ich es doch, ne, so schön wie möglich zu machen.
Ja, das ist, ich finde das wichtig. Johanna,
Es
ich
ist
finde das
wichtig.
wirklich
Es ist
unfassbar
wichtig.
wichtig, weil ganz ehrlich, und das sage ich ganz oft, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh Tina, ich will unbedingt die Liposuktion machen, ja, meine Schmerzen, kann ich absolut nachvollziehen. Das muss ich mir ganz kurz am Fuß kratzen. So, kann ich absolut nachvollziehen, aber dickes, fettes Aber. Und da lasse ich auch gar nicht mit mir diskutieren, weil ich kenne keine einzige Frau und auch keine, die bei mir im Coaching ist, inklusive mir, die sagen würde, hey, Johanna, mach irgendwie scheißegal, wie es nachher aussieht. Hauptsache, ich habe keine Schmerzen mehr. Weil das ist genau das, worunter die Frauen im Nachgang leiden. Das, was hier oben im Kopf passiert, ist sowieso schon so heftig. Ich bin damals aufgewacht, habe meine Füße an meine Beine angeschaut und dachte mir, was ist da passiert? Von jetzt auf gleich ist da mega was weg. Ja, das erstmal hier oben zu verarbeiten, ist richtig, richtig hardcore. Und dann im Laufe der Zeit, wie du sagst, ich bin auch vollkommen dafür, dass es länger wie ein Jahr dauert. Da tut sich immer noch was am Körper, vor allem wenn man selber was dafür tut und dran bleibt. Diesen ganzen Prozess, diese Entwicklungen, auch wenn sich nachher vielleicht wieder bei der einen oder anderen Patientin verschlechtert, mit dem klarzukommen, das finde ich, ist die größte Herausforderung an und für sich an der Liposuktion. Weil ganz klar, jeder weiß, danach tut's weh. Ist logisch. Aber keiner sagt dir, was hier oben in deinem Kopf für Gedanken spuken und was für Diskussionen hier stattfinden. Ich kann nur wieder aus meiner Sicht sagen, mich hat das unfassbar krass zurückgeworfen in meiner mentalen Stabilität, weil die Liposuktionen wirklich ganz, ganz viel mich haben nachdenken lassen, mich haben zweifeln lassen, mir auch im Nachgang Sorgen gemacht haben. Ich hatte eine Zeit lang auch wieder mehr Schmerzen an bestimmten Bereichen, wo ich gedacht habe, oh, um Gottes Willen, ich glaube, da spreche ich auch aus dem Munde vieler anderer Patientinnen, dass man dann denkt, oh mein Gott, scheiße, jetzt kommt's wieder. Ja, Hilfe, was mache ich jetzt? Ne? Also ich habe auch ab und zu mal so eine Stelle am Arm. Meine Arme sind ja chirurgisch auch gestrafft worden, wo ich mir denke, oh, da hängt so ein bisschen was runter. Oh, hoffentlich ist das nicht wieder Lipödem. Aua, aua, heute tut es wieder mehr weh wie gestern. Was habe ich gemacht? Ne, so. Ah, oh, man darf das nicht vergessen. Also das Mentale finde ich unfassbar wichtig und auch das Optische. Ich finde es unfassbar gut zu sagen, hey, wir holen das Lipödem-Pferd raus, so gut es geht, aber wir gucken auch, dass es optisch nicht ausschaut wie ein Unfall. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber
Ja.
ehrlich, ehrlich.
Ja. Und was ich halt versuche, ist schon vorher ein bisschen, weil ich komme ja auch Fragen, ne, wie wird das nachher aussehen? Ich versuche halt auch schon zu sagen, es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Jeder
Ja.
heilt anders. Und ich bin schon oft überrascht worden, wie gut es geworden ist, wo ich mir das selber gar nicht so gedacht hätte, ne? Weil man sagt ja, Alter oder
Ja.
ich habe zum Beispiel in meinem Patientengut, ich muss jetzt meine Statistik machen, überhaupt keine Raucher. Meine Patienten rauchen
Echt?
alle nicht, ne? Nein, ich habe
Aber
keine Raucher,
Kaffee
ist
dürfen
total
wir
interessant.
trinken.
Ja, aber weißt du, die dritte Tasse ist auch schon wieder schlecht fürs Kollagen 3 und so. Aber es gibt halt noch gar keine Forschungslage und das wäre ja auch interessant. Da können wir vielleicht mal gucken, was da so in Zukunft auf uns zukommt. Was verändert sich denn hormonell, wenn ich hormonaktives Gewebe rausnehme.
Ja.
Weil in meiner Karriere durfte ich ja auch eine gewisse Zeit lang auf einem sehr intensiven Level Patienten in ihrer Geschlechtsumwandlung begleiten, in
Wow.
beide Richtungen. Und
Cool.
ja, das war super, weil es ist auch so, das ist also chirurgisch natürlich interessant, aber es ist so toll, mit Menschen zu arbeiten, die so viel erleben und die dir umgekehrt so viel von ihrer Sichtweise mitgeben können, was dich selber so bereichert, wenn du da die Zeit hast und zuhörst. Und das ist wirklich interessant, was auch bei dem Patienten
Ja.
hormonell passiert. Und vielleicht ist das gar nicht uninteressant, da auch mal genauer hinzuschauen, was passiert eigentlich, wenn ich meiner Patientin so viel hormonaktives Gewebe wegnehme. Weil
Ja.
wir wissen ja auch rund um Schwangerschaften, nach der Geburt, das sind ja auch so viele hormonelle
Ja.
Verschiebungen, die unsere Wahrnehmung beeinflussen. Und deswegen, da mache ich jetzt den Bogen wieder zurück, ist es, glaube ich, auch das Wichtigste, dass die Patientin weiß, sie selbst kann einmal im Monat aus dem gleichen Winkel, sage ich immer, ein Foto machen.
Ja.
Mach ein Foto, schau, wie ist es, lass deinen Kopf nicht verrückt spielen. Mach das Foto selber, nicht der Arzt, und dann gehst du da hin und dann streicht er dir übers Knie und sagt, es ist eh glatt. Wir kennen das alle,
Ja.
sondern du selbst mach das Foto immer am 1. des Monats und dann schau dir deinen 12-Bilder-Film nach einem Jahr an und schau mal, was war denn da los? Und das ist interessant, weil messen kann immer sein, dass man sich auf der einen Stelle ein bisschen vermisst und dann ist es 1 Zentimeter mehr oder weniger, nur wenn man ein bisschen rauf und runter geht. Aber mach diese Fotos und leg die nebeneinander und schau. Und schau, was war gut, wo habe ich gut trainiert und wo kann ich selber was beeinflussen. Weil, wie gesagt, die OP ist ein kleiner Teil von allem, auch wenn es jetzt kostenmäßig ein Wahnsinn ist. Aber wie geht die Reise insgesamt? Und es ist
Ja.
natürlich auch wichtig, dass es Leute gibt, so wie dich, die Patienten da auch begleiten können, weil es ist nicht zu unterschätzen, was das mit dem Kopf macht.
Ja. Ja, und aus dem Grund gibt es ja nicht nur mich, sondern ich habe ja im Coaching selber auch eine Psychologin mit an Bord. Das heißt, auch da haben wir
Ja.
wirklich alle Hände voll zu tun. Mein ganzes Team besteht aus Frauen, die nur, also die alle ein Lipödem haben und wo man sich nicht unwohl oder unverstanden fühlen muss. Und das, glaube ich, macht es Ganze schon ein bisschen einzigartig, einfach weil man, ne, nicht aus Sicht des Patienten versucht, was zu verstehen, sondern es einfach selber erlebt hat. Und ich habe auch einige im Team, die selber schon operiert sind und da auch wirklich die Hölle durchlaufen haben, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann sagen, da kann jeder so seinen Erfahrungswert mitbringen und das macht es unterm Strich auch wieder super wertvoll für die Frauen, die natürlich mit mir oder auch mit meinem Team zusammenarbeiten. Das Thema Hormone, also da würde ich super gerne nochmal mit dir drüber sprechen, weil das habe ich auch beobachtet, um es einmal ganz kurz noch zu erwähnen. Ich habe ja damals 2023 die Arme machen lassen, inklusive Liposuktion, also Liposuktion plus chirurgischer
Ja,
Straffung. Und ich habe
in
kurz
einer
vorher
Sitzung.
in einer Sitzung, ja, bei mir
Ja.
war sehr viel Haut übrig, das hat auch super funktioniert, bin auch
Ja.
soweit zufrieden, alles fein. Geht auch nicht bei jeder, möchte ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen,
Ja,
weil du es gerade
eben, deswegen
schon
frage ich auch,
sagst, ne?
ja. Ja.
Nicht bei jeder, bei mir war sehr viel überschüssige Haut da. Ich meine, ich hatte 110 Kilo und es war wirklich fast nur reine Haut, inklusive halt, ich weiß nicht, 2, 3 Liter Lipödem-Fett, was noch rausgekommen ist und eben 8 Zentimeter Haut, die man mir links und rechts entfernt hat. Also wirklich ein Schnitzel. Es gibt auch eine Folge dazu. Schaut gerne mal irgendwo Anfang 2023 findet ihr die Folge. Erschreckt aber bitte nicht, weil die Hautstücke sind in der Folge auch zu sehen. Ja, eine Coaching-Teilnehmerin kam irgendwann auf den Namen Tina, das schaut aus wie ein Schnitzel auf Popcorn, weil man sieht die dicken, fetten Bollen unten dran. Ja, die
Ja.
Lipödem-Bollen quasi, diese Fettzellen, diese
Ja.
ekligen. Und es sieht wirklich aus wie ein Schnitzel auf Popcorn, ne? Wenn man viel Fantasie hat, könnte man sich das vielleicht schmackhaft vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe damals
Ja.
die Produktion mit der Straffung gemacht und ich habe zeitgleich die Pille abgesetzt. Und um es nochmal
Ah.
ganz kurz mit dem Thema Hormone
Ja, wie
aufzugreifen,
spannend, ja.
das hat mich zerbröselt und dann sind nämlich die Beine explodiert. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt musst du die Beine auch machen lassen. Sorry für meinen Ausdruck. Aber ja,
Ja.
es sind Sachen passiert. Also hormonell wäre geil, wenn wir wirklich da nochmal drüber was machen können. Wenn du Bock hast, sehr, sehr gerne irgendwann mal im Laufe des Jahres oder so, wenn du da noch ein bisschen tiefer reinsteigen kannst und das mit uns teilen möchtest, voll gerne. Ich glaube, das ist was, was viele, viele Frauen interessiert, was da auch hormonell im Körper passiert. So, um nochmal ganz kurz auf die Leitlinien zurückzukommen.
Ja, natürlich, wir müssen auch über diese Sachen sprechen, weil das auch wichtig ist.
Genau. Wir haben ja schon einiges so ein bisschen, ne, was ist jetzt mit Ärzten, mit Kassenärzten und so weiter und so fort. Dann gibt es in den Leitlinien ja ein paar Dinge, die sind vielleicht sinnvoll, ja, die sind sicherlich sinnvoll, aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich sehr Blöd irgendwo finde, immer noch nach wie vor. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Es sind die Sachen wie BMI, ne? Das macht aus meiner Sicht nicht wirklich viel Sinn bei einer Lipödem-Patientin, die wirklich ein stark ausgeprägtes Lipödem hat. Und ich würde mal gern wissen, wie du das siehst. Also was müsste aus den Leitlinien anders oder weiterentwickelt werden, so dass es dann wirklich auch Sinn macht für diese Patienten, für dieses Krankheitsbild?
Ja, also beim BMI, wir wissen ja eh, der BMI ist nicht entscheidend, ne? Es gibt ja noch eine andere Messgröße, das ist
Ja.
die
Hip, ja.
Waist-to-Hip-Ratio.
Ja.
Wenn man die Hüfte und die Teile miteinander vergleicht, versucht man auch irgendwie so einen Anhaltspunkt zu kreieren. Was
Ja.
ist da los? Weil man natürlich bei der Lipödem-Patientin ja dieses quasi starke Gefälle hat zwischen der Taille und der Hüfte. Aber das sind dann natürlich alles Zahlen. Wenn man versucht, irgendwie eine Kategorie zu schaffen und man sieht halt nicht den Menschen im Ganzen. Ich habe jetzt eine Patientin operiert mit 138 Kilo. Was soll die denn machen? Also ich meine, ne? Stadium 3 und jung und furchtbar, alles schlimm. Und dann schon, also ich musste das auch auf 5 Operationen aufteilen, obwohl ich wirklich Maximum mache. Und nach Operation 3 hatte sie schon 20 Kilo und die hat nichts anders gemacht. Die hat jetzt nicht plötzlich ihre Ernährung umgestellt oder hat angefangen zu trainieren. Nein, hat sie nicht, sondern es ist einfach, da bewegt sich schon viel. Und deswegen, es ist ein bisschen schwierig, dass das so eingeteilt ist. Ich aber verstehe umgekehrt, dass man es irgendwie versucht einzuteilen. Und was ich ein bisschen schade finde, also wenn wir jetzt dann noch ein bisschen von der chirurgischen Seite das einmal sehen, ist halt, hast du das zufällig offen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, welcher Arzt das machen darf? Hast du das zufällig gerade
Also
irgendwo?
ich meine schon, dass es Lymphologe, Angiologe, Phlebologe, das sind ja die typischen, manche
Die
Hautärzte,
stellen die Diagnose,
die stellen
genau.
die
Das macht
Diagnose,
total
genau.
Sinn. Ich finde, dass der operierende Arzt zwar die Diagnose stellen kann, weil er sich auskennt,
Ja.
aber natürlich, wenn das ausgelagert ist, gibt es weniger Möglichkeit des Missbrauchs. Wir wissen ja auch, dass es für viele ein Business geworden ist und da muss man die Patienten auch davor schützen. Das macht total Sinn. Aber weißt du, wer es operieren darf? In Deutschland darf ja jeder alles operieren, ne?
Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht, ob da
Das
irgendwelche.
steht. Ja, das steht da aber drinnen jetzt ganz definitiv, steht drinnen, du musst es, ich glaube, 5-mal gesehen haben. Entschuldigung, jetzt kann ich es nicht genau auswendig zitieren. Es war nur so, das war das, was mich am meisten entsetzt hat. Natürlich, weil ich
Okay.
es von der chirurgischen Seite aus sehe, ne? Ich habe eine chirurgische Ausbildung gemacht. Ich bin Chirurg. Ich glaube, dass auch, wenn man Gefäßchirurg ist, wenn man Dermatologe ist, vielleicht auch eine andere chirurgische Ausbildung einen dazu qualifizieren, dass wenn man dafür ein gewisses Talent hat, das operieren zu können und einen reichhaltigen Erfahrungsschatz, der sich nicht nur darauf aufbaut, dass man das oft operiert hat, sondern dass man es auch oft gezeigt bekommen hat. Oft heißt für mich nicht irgendwie 5-mal, sondern du musst darin ausgebildet worden
Ja.
sein. Und ich hatte das Glück, dass ich das wurde. Und zwar ganz, ganz ordentlich, ganz, ganz viel. Ganz, ganz oft durfte ich dabei sein, das gemeinsam machen. Wir haben das Saying im Chirurgischen, see one, do one, teach one. Aber es ist halt nicht one, sondern es sind Hunderte. Um
Ja.
plastischer Chirurg zu werden, musst du 550 Operationen durchgeführt haben, nachweislich. Mit
Ja.
einem Protokoll und einem OP-Katalog. Ja? Sonst darf es gar nicht zur Prüfung gehen. Und ich
Wahnsinn, ja.
finde, das ist etwas, was unbedingt geändert werden muss. Das kann nicht jeder irgendwo irgendwie machen. Wir wissen von Komplikationen, vor allem beim Brazilian Butt Lift, weil das fachfremde Disziplinen, irgendwelche Internisten operieren und wir wissen, dass die Komplikationen keine Dellen sind, sondern die Patientinnen sind, Entschuldigung, tot. Und das ist passiert in Deutschland. Und das heißt, wir müssen aufpassen, ganz, ganz besonders aufpassen, wer darf das operieren? Und da müssen wir noch einmal ansetzen und sagen, 5-mal zuschauen reicht nicht, sondern das müssen wirklich Leute sein, die das gemacht haben und zwar oft gemacht haben und die ersten 100 Male, sagen wir mal, unter Anleitung, weil es ist kompliziert. 360 Grad Absaugung ist kompliziert. Ich kenne genug Kollegen, die auch plastische Chirurgen sind, die sagen, na, das mache ich gar nicht, das ist mir zu anstrengend.
Finde es total spannend, weil man ja ganz oft auf Social Media auch liest, ah ja, das ist ja Routine, ein bisschen Fett absaugen. Aber komischerweise mit den Ärzten und Ärztinnen, die ich so spreche, die sagen alle, hey Tina, das ist, da musst du fit sein, ne? Also es ist jetzt nicht einfach nur so ein bisschen Wischiwaschi, sondern du musst fit sein in dem, was du tust. Du musst aber auch körperlich fit sein, weil so unanstrengend ist es auch nicht. Und 3 Stunden stehen und sich konzentrieren und auch zu gucken, dass man da nicht irgendwie, ne, wieder auf der anderen Seite bei der Haut rauskommt, auf gut Deutsch, ne? Das ist auch nicht so einfach mal schnell Wischiwaschi gemacht, deswegen finde ich das ganz
Ja, und es ist gar
gesagt,
nicht mal bei
ne?
der Haut rauskommen, sondern
Ja.
es ist eher in die andere Richtung.
Ja, ja,
Bitte
ja.
bleib in dieser Schicht, in dieser einen einzigen Schicht, in der du dich bewegen darfst und geh bitte nicht tiefer, nirgendwo hin, weil da hat keine Kanüle was verloren. Also da können wir auch noch mal über technische Sachen können wir auch noch mal extra sprechen. Und ich frage auch immer die Patientinnen in der Beratung: Möchtest du technisch das genau erklärt haben? Weil für manche ist das unheimlich. Und
Ja.
das verstehe ich auch, weil das ist auch noch mal, es ist noch mal ein extra, es ist noch mal ein extra Kapitel.
Ja.
Und das, da würde ich halt, weil ich halt eben auch, wie gesagt, Chirurgin bin, da würde ich auf jeden Fall noch mal alles anpassen in diese Richtung.
Ja. Crazy. Ich glaube, wir haben noch Themen für noch mal mindestens 10 weitere Folgen, ne? Also das Thema Hormone finde
Ja.
ich mega speziell. Mach mal auf jeden Fall gerne noch mal was dazu. Und wenn du sagst, du möchtest gerne ein bisschen auch was Richtung Technik machen, was passiert da überhaupt, damit man sich das so vielleicht ein bisschen vorstellen kann, bevor man irgendwie blindlings sagt, ich mache das einfach bei irgendjemandem, ne? Finde ich total spannend. Ich glaube, wir haben jetzt für heute, würde ich sagen, so gut wie alle Fragen aus meiner Sicht zumindest beantwortet. Ich weiß nicht, ob es
Ja.
von dir noch irgendwas gibt, wo du sagst, mir ist das ein oder andere noch wichtig als Botschaft, weiß ich nicht, an die Kassen, an die Politik, an die Entscheidungsträger, an die Patienten. Du hast das letzte Wort. Ich finde es total klasse. Ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viele Themen angesprochen und sehr viel Mehrwert in der Folge verbreitet. Hoffe ich doch zumindest. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Doch, auf jeden Fall. Ich denke auch, das Kommunizieren ist ganz wichtig. Und wenn ich mir was wünschen würde, also es fängt ja oft mit den Hausärzten an, die sagen, sie haben keine Zeit und sie wollen auch nicht lange mit Patienten reden. Das tut mir dann auch immer leid. Ich glaube, wir brauchen erstmals gute Anlaufstellen, wo jemand vielleicht mal 15 Minuten hat oder 20 Minuten hat, eine Patientin sich ausziehen darf, jemand das Gewebe beurteilt. Ich glaube, damit fängt es an. Das brauchen wir ganz dringend. Wir brauchen Menschen, die zuhören. Und in anderen Ländern sehe ich das oft, dass das sogenannte Spezialnurses machen. Die sind ausgebildet und die weisen dann zu. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein zukünftiger Schritt sein kann, dass man gute Anlaufstellen hat für Patienten. Weil, wie gesagt, ich finde, ich bin auch eine gute Anlaufstelle, aber ich bin eigentlich Schritt 3 oder 4 in dieser Kette. Und dann muss ich die Patienten immer zurückschicken und wieder nach vorne. Also es wäre gut, wenn wir gute Anlaufstellen hätten, ganz am Anfang. Und dann muss es ernst genommen werden. Es darf nicht mehr sein, ich könnte ein Buch darüber schreiben, was Hausärzte zu Patientinnen gesagt haben. Aber dieses Buch würde niemand lesen wollen, so schrecklich ist es. Und es tut
Ja.
mir auch so leid und weh. Dann brauchen wir eine gute Diagnostik, das sind Phlebologen, Gefäßchirurgen etc. als Vorbereitung. Wir brauchen maximal beste Versorgung. Das muss alles aus einer Hand sein. Der Patient, wenn er da anfängt, muss er hier durchgeschleust werden, ohne immer wieder einen Abbruch zu haben. Es darf nicht mehr 10 Jahre bis zur Diagnosestellung dauern. Dann haben wir die bestmöglichen Chirurgen, die besten, nur die besten operieren. Und dann haben wir Leute, die im Nachgang dem Patienten helfen, dran zu bleiben. So stelle ich mir das vor. Ich glaube, man müsste sich noch öfter die Hand geben und noch mehr sprechen, auch zwischen der Politik und den Operateuren auf jeden Fall, aber auch den Betroffenen. Und das war schön auf der Lipedema World Conference, dass da eben auch Patientinnen gesprochen haben. Und darin sehe ich die Zukunft und die Stärke, dass eben ein Netzwerk entsteht, dass Menschen, die das so wie ich aus vollem Herzen machen, zusammenhalten und dass wir daraus ein gutes Netzwerk auch weltweit entstehen lassen können, dass man sich gegenseitig hilft. So.
Ja, definitiv.
Ich bleibe da
Bin
dran.
ich voll deiner Meinung und wie du sagst, es muss von Herzen gemacht werden und das merkt man bei dir auf jeden Fall. Und das finde ich ganz, ganz schön, weil wie du sagst, es gibt viele, die das einfach als Business sehen. Das, was ich tue, ist auch mein absolutes Baby. Ne? Das ist, ich habe mich dem Ganzen auch so ein bisschen ja, angetan, einfach weil ich selber weiß, wie es mir damals ging und einfach nicht möchte, dass andere Frauen das Gleiche durchleben. Und ich bin auch so ein bisschen die Leiterin dadurch, weil ich habe tatsächlich oft Frauen, die, wenn überhaupt, vielleicht eine Diagnose haben und dann überhaupt gar nicht wissen, wie es weitergeht. Die haben keine Ahnung. Ahnung, wie das ist mit der Kompression. Die haben keine Ahnung, ob Lymphdrainage oder nicht. Also es zieht sich alles so extrem in die Länge. Und wie du sagst, da müsste es eigentlich schon viel früher Menschen geben, die die Personen an andere leiten, die sie da durchschleusen. Sei es jetzt mich, sei es jetzt irgendjemand anders, der sich dem Thema antut, oder widmet, um einfach diese Reihenfolge direkt von Anfang an richtig zu machen. Ich musste auch in so viele Fettnäpfchen treten, bis ich den Wissensstand, den ich heute habe, erlangen konnte, sozusagen, hat sie jetzt auch über
Ja.
10 Jahre gebraucht, ne? Die Diagnose habe ich auch viel zu spät bekommen, weil immer alle gesagt haben, du bist einfach nur dick, nimm ab, ne? Es ist ganz, ganz schwierig nach wie vor. Es tut sich ganz langsam was. Was ich mir, wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, wünschen würde, wäre einfach, dass die Community wieder mehr zusammenhält. Ich erlebe das so oft, gerade auch aktuell, dass so viele in dieser Konkurrenzbubble leben. Du darfst nicht dies, du darfst nicht das, du musst hierhin, du musst dahin und bloß nicht der und die und die. Ne? Also es ist ganz, ganz schwierig. Auf der einen Seite schimpfen und jammern alle und auf der anderen Seite ist aber keiner bereit, selber eine Initiative zu ergreifen und das zu unterstützen, was hilft, oder sich wirklich Hilfe zu holen. Und überall, ja, wie gesagt, ist man unglücklich und unzufrieden. Und das ist natürlich auch keine schöne Zukunft, wenn man das oft aus der Seite sieht. Und das würde ich mir wünschen, dass man einfach öfter wieder sagt, Mensch, dann wende ich mich an eine Person, die sich auskennt, an einen vernünftigen Arzt, an eine vernünftige Ernährungsberaterin, zu mir, wie auch immer. Ja, einfach Menschen, die sich mit der Krankheit auskennen, die das alles selber schon hinter sich haben und die dich sehen und die dich ernst nehmen. Weil alles andere gibt's genüge da draußen, oder? Ist doch so.
Ja, und ich denke auch, wenn wir dieses Netz gut aufbauen, dieses Netzwerk, dann fallen die Patienten nicht mehr so durch. Dann sind sie besser aufgefangen und dann kommen immer noch punktuell neue dazu und dann wird es noch ein bisschen engmaschiger. Und also ich bin total positiv und ich glaube total dran, dass sich noch viel in die richtige Richtung entwickeln wird. Und dafür war auch alles EBM-Vergütungsmäßige schon jetzt wichtig.
Ja.
Ich glaube, dass da noch viel Gutes auf uns zukommen kann, wenn
Ja.
wir da ein bisschen auch dran glauben.
Ja. Nicht
Auf
nur
jeden
glauben,
Fall.
sondern auch ein bisschen was dafür tun. Und ich glaube, wir haben heute mit der Folge auf jeden Fall ein kleines bisschen in das Wespennest gestochen.
Okay. Okay.
Ich würde auf
Gut.
jeden
Du, es war
Fall,
alles dabei. Es war
ja,
alles dabei,
auf
glaube
jeden
ich,
Fall.
was wichtig ist. Und ja,
Ja.
vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine Ehre,
Mir
auch eine
ebenso.
Freude. Und ja, ich hoffe, wir sprechen bald wieder zu weiteren Themen.
Auf jeden Fall. Also Themen haben wir da. Ihr Lieben, wenn ihr euch irgendwelche Themen wünscht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt mir, schreibt der Johanna. Ich werde auch die Kontaktdaten von der Johanna unter der Folge verlinken, wie immer. Das heißt, wenn ihr noch einen Arzt sucht, eine Ärztin sucht, nicht wisst, wo ihr hingehen sollt und euch mal bei der Johanna vorstellen wollt, dann tut das gerne. Ja, ich bin immer kein Fan, irgendwie irgendwas gut oder schlecht zu machen. Ich finde gerade bei Sachen Liposuktion und auch jetzt im Bereich Coaching, Ernährungsberatung und so weiter, es muss einfach passen, die Chemie muss stimmen und das entscheidet immer jeder für sich selber, aber ich finde es total klasse. Also ich würde mich bei dir auf jeden Fall wohlfühlen, Johanna, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen,
Dankeschön,
ohne eine
danke.
Schleimspur zu hinterlassen, aber ich fand es total schön, ich fand auch den Austausch total klasse und ich glaube, es war definitiv nicht die letzte Folge.
Super, freue ich mich. Vielen Dank, liebe Tina.
Danke dir und bis bald.
Bis bald.